Leider gibt es schon noch viele Leute, die Frauensport insgesamt nicht unterstützen und da eher so Hate-Kommentare abgeben. Also ich meine, klar höre ich jetzt die Kommentare nicht gerne, aber gleichzeitig lasse ich mich da jetzt auch gar nicht beeinflussen. Also wir sind schon ein bisschen gewöhnt, aber gleichzeitig finde ich, dass Frauen-Eishockey und auch Frauensportarten insgesamt werden immer populärer und das zeigt halt auch einfach, dass diese Kommentare überhaupt nichts bedeuten.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, den coolsten Deutschen in den USA. Hier ist Felix und hey, heute geht's aufs Eis. So viel kann ich euch verraten. Heute ist eine Folge wie keine andere. Wir haben zwei Gäste, das haben wir ganz selten. Und die zwei Gäste sind nicht nur Schwestern, Lilly und Luisa, sie sind auch eineige Zwillinge. Sie haben so ähnliche Locken, so ähnliche Gesichter, haben so ähnliche Sachen an. Die machen beide den gleichen Sport, Eishockey, professionell, spielen am College in den USA. Und das ist jetzt fürs Podcasten besonders herausfordernd, sie haben auch fast exakt die gleiche Stimme. Wie wir das hingekriegt haben, dass wir trotzdem wissen, wer Lilly und Luisa ist, was die beiden gerade so erleben. Sie kämpfen gerade bei der WM, während ihr den Podcast hört, mit der deutschen National-Eishockey-Auswahl. Warum sie den Schritt in die USA gemacht haben, um Profis zu werden in dieser Sportart, die in Deutschland ja immer noch eine Nischensportart ist und hier gerade auch als Frauensportart riesig wächst. Was sie dabei erleben, als Schwestern auf dem Eis zu stehen und ganz wichtig, wie man sie auseinanderhalten kann. Alles das gibt's heute bei Wunderbar Together. Wie immer freundlich unterstützt von unserem Partner Miles & More. Vielen Dank an das ganze Miles & More Team, die uns hier das Jahr über unterstützen. Jetzt aber Schlittschuh an, Schläger in die Hand, ab aufs Eis mit euch. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together an Lilly und Luisa Welke. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke. Hallo. Sind gerne hier.
Ihr seid gerne hier. Wo seid ihr denn gerade eigentlich? Ja, ich sehe hinter euch, wir sind ja per Video verbunden, ein Nationaltrikot an der Wand hängen. Wo seid ihr?
Also gerade sind wir in den USA, weil wir studieren hier an der Boston University. Also sind wir gerade hier in unserem Dorm.
Ah, wie cool. Und sag mal, wo in eurer Saison steht ihr gerade? Seid ihr schon durch? Habt ihr schon alle Spiele absolviert? Steht noch irgendwas an? Wo befinden wir uns so ungefähr auf eurem Eishockey-Kalender?
Also mit unserer Uni sind wir jetzt fertig. Also wir hatten vor 2 Wochen ungefähr unser letztes Spiel. Und jetzt trainieren wir gerade für die WM, die in einer Woche ansteht. Also das ist jetzt noch so das Highlight von unserer Saison und danach ist erstmal Sommerpause.
Ja, dazu muss ich kurz erzählen, wir haben vorab geschrieben, als es darum ging, wie finden wir den Termin? Und ich hatte so auf dem Schirm, okay, die Eishockeyfrauen, die deutsche Nationalmannschaft haben sich für Olympia qualifiziert, krasses Event. Und dann habe ich so gefragt, ja, steht denn sonst noch was bei euch auf dem Kalender? Und dann kam nur die Antwort, ja, also wäre gut, wenn wir das vor dem 4. April schaffen, weil da fliegen wir nämlich zur WM. Das war mir natürlich total unangenehm, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte.
Wow.
Ja, wir haben immer eine busy Schedule, deswegen ja, kein Problem. Bei uns steht immer irgendwas an.
Aber jetzt erstmal für alle, die zuhören. Also der Grund dafür, dass wir heute zwei Gäste haben, ist, dass ihr beide nicht nur Geschwister seid, ihr seid Zwillinge und dass ihr auch denselben Sport ausübt in auch noch derselben sehr, sehr hohen Qualität, was ich absolut faszinierend finde. Wenn ich euch so angucke, ihr habt beide schulterlange, lockige Haare. Ihr seid eineige oder zweieige Zwillinge?
Eineige.
Okay, das heißt, also eure Stimmen sind auch noch recht gleich, würde ich sagen, Catalina, so vom ersten Hören. Gibt es denn eigentlich irgendwas, wodurch ihr euch unterscheidet?
Ja, also ich glaube, am Anfang kommen wir beide ziemlich ähnlich rüber und das hören wir auch ziemlich oft, dass wir uns ziemlich ähnlich sehen und keine Ahnung, auch so von unserem Verhalten und alles sind wir uns ziemlich ähnlich, aber dann, wenn unsere Freunde und so uns näher kennenlernen, sind wir dann auf einmal auch schon ziemlich unterschiedlich. Auch von unserer Gesichtsform haben wir da ein paar Unterschiede. Also Lilly hat ein bisschen so schmaleres Gesicht und länger und ich habe ein bisschen breiteres Gesicht und ein kleineres Gesicht. Und wir haben ein Merkmal, was wir allen unseren Freunden immer sagen, und zwar unsere Nasen gehen in unterschiedliche Richtungen. Und wenn man es einmal merkt, dann fällt es immer auf. Immer, ja, wenn wir das immer ansprechen, sind wir unsere Freunde so, oh mein Gott, ja, ihr habt recht. Weil Lysas Nase nach rechts und meine nach links.
Das ist ja voll praktisch.
Ich sehe es auch, aber wirklich jetzt erst, wo ihr es gesagt habt. Also man sieht es nicht doll und man muss auch dazu sagen, die Verbindung, wir sind ja hier in New York, in Boston und in Berlin und das Video ist ein bisschen pixelig. Ja. Aber jetzt, wo ihr das gesagt habt, würde ich sofort unterschreiben, dass das stimmt.
Also es ist ja auch wirklich nur minimal. Also man denkt, die Nasen gehen in verschiedene Richtungen, hat man so einen Popeye-Comic irgendwie vor sich mit so Nasen, die so nach links und rechts gehen. Das ist wirklich nur ein ganz kleines bisschen, aber es hilft natürlich total. Jetzt nochmal, kannst du es nochmal sagen, Lilly, welche Nase zeigt wohin?
Also meine Nase zeigt nach links und Lysas nach rechts.
Okay. Macht ihr das dann auch, wenn ihr zusammen Fotos macht? Sorgt ihr dann dafür, dass eure Nasen zueinander zeigen? Also, dass man euch sofort einordnen kann.
Also, ich meine, jeder hat so seine bessere Seite, aber eigentlich ist jetzt nicht ist so
ziemlich egal. Ja.
Und was ist deine Seite, Lilly? Wo stehst du dann?
Links. Ich stehe mal links und du rechts.
Okay, ja. Also eigentlich so, wie wir euch jetzt auch sehen, ne, Catalina? Wir haben ja Lilly vor uns auf der linken Seite und Luisa rechts. Das ist also quasi eure favorite Position als Zwillinge. Wenn man euch auf Fotos sieht, kann man das dann auch sehen. Finde ich ja super spannend. Jetzt, ich hab sofort die nächste Zwillingsfrage, weil ich habe hier in der Nachbarschaft eine Familie mit Zwillingen und die Mutter hat uns neulich gesagt, ja, das ist ein Junge und ein Mädchen. Und sie hat gesagt, sie ist der Evil Twin. Und ich war so, was? Der Evil Twin? Und sie hat gesagt, ja, kennt ihr das nicht, das Konzept? Wenn es Zwillinge gibt, ist immer einmal einer der gute Zwilling und der andere ist der böse Zwilling. Ist das bei euch auch so?
Also ich glaube, als wir halt aufgewachsen sind, da hatte Lilly immer den Ruf, der Evil Twin zu sein. Und ich war eher so der gute Twin. Also daran erinnere ich mich jetzt nicht so doll, aber keine Ahnung, wenn du das so in Erinnerung hast, dann muss da irgendwas dran sein.
Wer ist denn die Ältere von euch beiden? Gibt es da auch so die Klischee-große Schwester, die immer irgendwie sehr gut strukturiert ist, alle Kämpfe ausfechten muss und dann die wilde kleine Schwester, auch wenn es in dem Fall jetzt nicht so ein riesiger Abstand ist, die einfach ihr Ding macht?
Also ich bin älter. Lilly ist meine jüngere Schwester in dem Sinne, aber da es nur 7 Minuten Unterschied zwischen uns gibt, glaube ich, haben wir jetzt nicht so krass dieses große und kleine Schwester-Verhältnis. Aber ich denke mal, daher kommt auch das mit dem Evil Twin, weil Lilly ja trotzdem so ein bisschen meine kleinere Schwester ist und deswegen muss ich so ein bisschen mehr die große Schwester, die Rolle von der großen Schwester hier einnehmen. Naja, also wir haben auch eine große Schwester, deswegen würde ich mal sagen, nimmt sie eher so die Rolle dazu ein und wir sind beide eher die kleinen Geschwister.
Ihr seid beide die Evil Twins.
Ja, genau.
Wie viel älter ist eure große Schwester?
2,5 Jahre.
Und wenn wir sie jetzt fragen würden, wie das so ist, Geschwister, also Zwillingsgeschwister zu haben, was meint ihr, würde sie antworten?
Ich glaube, sie findet es cool, aber sie kann uns auch am besten von allen auseinanderhalten. Selbst auf so Kindheitsfotos und allem, wo wir nicht mal wissen, wer ist, weiß sie immer, wer ist.
Und sie spielt auch Eishockey, oder? Habe ich im Internet gelesen. Da weiß man ja immer nicht, ob das richtig ist, was da steht. Aber sie spielt auch, oder?
Ja, genau. Ja, also wir haben eine U18-WM zusammen gespielt mit unserer Schwester. Und das war sehr cool für uns, alle drei zusammen, weil normalerweise kommt es nicht so vor, weil sie halt dann schon 2,5 Jahre älter ist und mit ihrem Jahrgang, also sie ist 99er Jahrgang und wir 2002, also sind es dann 3 Jahre im Sport und deswegen war es richtig cool für uns, dann eine WM mit ihr zusammen zu spielen. Ja, und jetzt, sie spielt immer noch Eishockey, aber in Deutschland, deswegen sehen wir sie nicht so oft gerade leider.
Und ihr spielt, ihr habt das ja schon erzählt, ihr spielt am College und zwar in Boston. Wie hart ist das, in die USA ans College zu kommen, um da Eishockey zu spielen oder generell auch die Saison?
Also ist auf jeden Fall ein großer Umschwung, hier rüber zu kommen. Also wir hatten hier auch erstmal so einen richtigen so Culture Shock. Und ist auf jeden Fall ein ganz anderer Lifestyle hier drüben. Aber gleichzeitig, da der Eishockeysport hier so groß ist, kriegt man hier halt einfach so viele Sachen gestellt, die man halt in Deutschland, von denen man halt gar nicht weiß, dass es alles gibt.
Und sag mal, ich meine, in Deutschland gibt es wahrscheinlich doch auch gar keine gewachsene Struktur für Eishockey, oder? Also habt ihr als junge Spielerinnen überhaupt in sozusagen weiblichen Teams spielen können? Oder wart ihr grundsätzlich mit den Boys auf dem Eis und musstet euch irgendwie mit denen rumprügeln? Wie hat das für euch funktioniert?
Ja, also wir haben immer mit Jungs zusammen gespielt, als wir klein waren. Und ich meine, in Deutschland gibt es halt einfach nur eine Pro-Liga. Und die, ich glaube, du musst 14 sein, um dort reinzukommen. Und dann gibt es keine Alterseinschränkung. Deswegen ist es ziemlich leicht, an einem gewissen Punkt da reinzukommen. Und davor spielen alle immer nur mit Jungs und sind in Jungsteams. Und meistens bist du halt so das einzige Mädchen oder wir hatten halt Glück und waren dann immer zu zweit. Aber unsere Schwester war immer alleine, weil wir waren ja nicht in der gleichen Altersgruppe. Und das kann dann schon hart sein, wenn du immer das einzige Mädchen bist.
Also es gibt eine Bundesliga für Frauen sozusagen.
Ja.
Ah, genau. Okay.
Dann haben wir halt im ganzen Nachwuchsbereich haben wir immer mit Jungs gespielt. Und dann, als wir 14 waren, haben wir dann für das Jungsteam gespielt und in der Frauenbundesliga. Und dann sind wir aber in die Highschool rübergegangen in die USA.
Mit 16.
Ja, mit 16.
Weil ihr euch da erhofft habt, dass ihr in einer Mädchen- oder Mädchenmannschaft spielen könnt? Oder weil ihr einfach Bock hattet auf die USA und so ein klassisches Austauschjahr machen wolltet?
Also ich meine, im deutschen Frauen-Eishockey ist sozusagen die Bundesliga das Höchste, wo du halt spielen kannst. Und da wir dann mit 14 schon dort gespielt haben, wollten wir halt einfach noch das nächste Level sozusagen erreichen. Und der Weg ging halt für uns dann durch die Highschool und dann halt auch mit dem Ziel, irgendwann hier am College zu spielen.
Und also nochmal zu diesem Nischensport Eishockey in Deutschland. Man kann natürlich sagen, in Deutschland ist alles außer Fußball irgendwie ein Nischensport, aber Eishockey ist, glaube ich, ein wirklicher Nischensport. Trotzdem gibt es extrem gute Athletinnen und Athleten, die auch aus Deutschland kommen. Wir haben auch nicht zum ersten Mal Eishockey bei uns im Podcast. Wir hatten zum Beispiel Philipp Grubauer schon, der so als der beste männliche Eishockey-Torwart gilt derzeit, der in Seattle spielt und jetzt schon eher am Karriereende ist. Ihr seid ja gerade sozusagen am Anfang. Aber bei dem war es, wenn ich mich recht erinnere, so der Grubi, dass der schon wirklich als Kind halt auch so auf diesen Sport geeicht wurde und echt viel Eishockey mitgekriegt hat als Kind. Für einen Jungen ist das vielleicht auch noch ein bisschen easier. Wie ist denn das Eishockey in euer Leben reingekommen? Also ihr habt ja gesagt, eure Schwester spielt auch. Ist das von euren Eltern irgendwie oder wie kam es dazu?
Also wir haben beide, als wir klein waren, eigentlich eher mit Fußball angefangen, so wie alle in Deutschland. Und dann irgendwann sind wir zu Tennis gewechselt und wir haben eigentlich so ziemlich jede Sportart ausprobiert, die es so gab. Und dann irgendwann wollten wir im Sommer was machen. Also wir hatten halt im Sommer nichts zu tun. Und unsere Stadt hat so Sportarten für Kinder angeboten. Und dann waren wir aber schon ziemlich spät dran. Und dann war schon alles voll, weil wir wollten eigentlich in ein Tenniscamp gehen über den Sommer. Und dann gab es nur noch 3 Plätze in Eishockey und 1 Platz in Tennis. Und dann haben unsere Eltern sozusagen unserer großen Schwester die Wahl gelassen, alleine ins Tenniscamp zu gehen oder mit uns zusammen dann Eishockey auszuprobieren. Und sie hat dann die Entscheidung getroffen, so mit uns zusammen was zu machen, was jetzt im Nachhinein die richtige Entscheidung war, denke ich. Und so haben wir alle drei zusammen dann Eishockey angefangen. Ja, aber es gab davor noch niemanden in unserer Familie, der jemals Eishockey gespielt hat.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Also bei den Gästen, die wir bisher hatten, ist auch Marco Sturm, der inzwischen Eishockeytrainer ist, die kommen halt aus Bayern und da gibt's diese krassen Eishockeystädte in Bayern, so Rosenheim oder ich glaube auch Dingolfing oder so, und da gehst du halt dann als Kind aufs Eis mit irgendwie 4 oder 5 und es ist halt total normal, weil halt ausgerechnet in der Stadt der Verein halt super gut ist. Aber bei euch war das eigentlich totaler Zufall. Und wann habt ihr denn dann gewusst, ja okay, die Sportart ist es? Also vor allem ihr beiden zusammen oder also sogar zu dritt, gab's da irgendeinen besonderen Moment, wo ihr wusstet, ey, das will ich eigentlich am liebsten jetzt immer machen?
Als wir angefangen haben, waren wir 8 oder 7. 7 oder 8? 8 und unsere Schwester war schon 10. Deswegen wurde uns auch schon am Anfang gesagt, dass wir eigentlich viel zu spät dran sind und dass es eigentlich nichts mehr wird. So. Und dann meinten wir halt so, ja egal, es macht uns voll Spaß, wir machen jetzt einfach mal weiter. Und dann irgendwann wurde unsere Schwester zu der U18-Nationalmannschaft eingeladen. Und dann haben wir halt so gemerkt, das wollen wir auch so erreichen. Und dann war das halt so immer unser Ziel, dann mit unserer Schwester zusammenzuspielen. Und wenn wir es früh genug schaffen, dass wir vielleicht noch eine WM mit ihr zusammen haben. Wir haben halt einfach gemerkt, dass da noch mehr drin ist, als nur so den Sport als Hobby zu spielen.
Und eure Eltern haben euch da auch die ganze Zeit supportet. Also ich meine, ich stelle mir das schon auch zeitintensiv vor. Dann immer alle Kinder im großen Van mit dieser riesigen Ausrüstung wahrscheinlich auch noch überall hinzukarren, zum Training, zu den Spielen, zu Auswärtsspielen.
Ja, ich würde sagen, unsere Eltern haben auf jeden Fall viel geopfert für uns und für den Sport. Und als wir angefangen haben mit Eishockey, also schon davor. Wir haben bei uns zu Hause, wir wohnen in Heidelberg und es direkt auf der Hauptstraße ist, wo wir wohnen. Und dort gibt's immer Weihnachtsmärkte. Und deswegen einer von den Weihnachtsmärkten direkt neben unserem Haus hatte eine kleine Schlittschuhbahn. Und unsere Eltern haben uns schon immer eine Dauerkarte gekauft, als wir noch klein waren, damit wir halt da Schlittschuhlaufen gehen. Und dann sind wir manchmal auf den Weihnachtsmarkt gegangen, schon in unserer Ausrüstung. Und dann hat unser Vater uns danach abgeholt und hat uns direkt zum Training gefahren.
Wie cool. Was hat euch so daran fasziniert? Also, wie fühlt sich das für euch an? So übers Eis zu gleiten, man hat den Schläger in der Hand, hastet so einem Puck hinterher. Ja, was ist das für ein Gefühl? Warum seid ihr dabei geblieben?
Ich habe das Gefühl, für uns war es einfach so ein einzigartiger Sport, den wir halt davor noch nie ausprobiert haben oder so auf dem Schirm hatten. Und dann, als wir ihn das erste Mal ausprobiert hatten, fanden wir es halt richtig cool, weil der Sport einfach so anders ist als alles andere, was wir davor gemacht haben. Und dann, als wir auf dem Weihnachtsmarkt angefangen haben, Schlittschuh zu laufen, haben wir immer alle unsere Freunde dazu überredet, den ganzen Tag mit uns einfach Fang zu spielen. Und ich glaube, wir mochten halt einfach beide richtig doll, dass uns halt niemand so fangen konnte auf dem Eis. Und dadurch haben wir einfach richtig viel Spaß gehabt, so mit dem Schlittschuhlaufen. Und es hat uns halt einfach richtig doll weitergeholfen.
Macht man das auch jetzt noch im Training manchmal?
Eher nicht so. Nee, jetzt ist eher so einfach, was dir helfen könnte, so zu performen, aber es ist nicht mehr so einfach fangen, spielen auf dem Eis.
Aber sag mal, ist eine von euch schneller als die andere?
Nee, ich glaube nicht.
Oder habt ihr auf dem Eis unterschiedliche, also Skills oder Stärken und Schwächen?
Also ich bin Center und Lisa ist Left Wing, deswegen ich nehme halt die Bullies und deswegen würde ich sagen, bin ich da drin auf jeden Fall besser als sie, weil sie es halt nicht macht.
Ja.
Und ja. Ich glaube, Lilly ist halt mehr auch ein defensiver Stürmer, weil sie halt als Center so in der Defensivzone mehr aushelfen muss als ich. Und dadurch macht sie halt beides sozusagen, also spielt defensiv und offensiv, während für mich halt das Spiel als Außenstürmer ein bisschen anders ist als für sie. Aber sonst insgesamt würde ich sagen, unsere Stärke ist halt einfach so unsere Connection zusammen. Deswegen haben wir eigentlich auch insgesamt haben wir eine ziemlich ähnliche Spielart, weil wir halt einfach
zusammenspielen.
Weil wir halt gut zusammenspielen und ich weiß halt, was Lilly macht oder was halt ihre Idee ist und deswegen kann ich mich da drauf gut anpassen und deswegen habe ich das Gefühl, denken wir halt auch ähnlich auf dem Eis.
Ihr müsst mir das nochmal ganz kurz erklären, Felix. Ich weiß nicht, ob du das jetzt alles verstanden hast, aber Lilly, du hast gesagt, du nimmst die Bullies.
Ja.
Was bedeutet das?
Also, das ist wie erklärt man das? Also, der Schiedsrichter wirft die Scheibe ein, also den Puck, und dann battle ich dann gegen den anderen Mittelstürmer sozusagen, um halt den Puck gewinnen.
Ah, okay. Und wie gewinnst du den? Was ist deine Strategie?
Also meistens gucke ich halt, welche Schlägerseite der andere Mittelstürmer hat und dann versuche ich so ein bisschen den Schläger zuerst wegzuhauen und dann die Scheibe zu gewinnen. Also das ist so ein bisschen meine Strategie.
Schlägerseite, auch das nochmal zum Verständnis heißt, ob dein Gegenspieler, Gegenspielerin Links- oder Rechtshänderin ist?
Ja, genau, ob die rechts oder links spielt mit der Kelle.
Ah, okay. Und du versuchst dann mit deinem Eishockeyschläger den gegnerischen Schläger wegzuhauen. Also du gehst gar nicht direkt auf den Puck drauf.
Nee, also ich gehe erstmal auf den anderen Schläger drauf oder manchmal, je nachdem, was die Strategie von dem anderen Mittelstürmer ist, versuche ich unter dem Schläger drunter durchzugehen und die Scheibe zu holen. Also der Fokus ist eher erstmal auf den anderen Mittelstürmer als auf den Puck.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ich frage mich jetzt natürlich sofort zwei Dinge. Erstens, was ich gelernt habe von unseren zwei anderen Podcast-Gästen über diesen Sport ist, es ist eine der schnellsten Sportarten, die es gibt. Ich finde es auch im Fernsehen schon hart zu gucken, weil du siehst den Puck eigentlich nur in der Zeitlupe. Sonst siehst du nur Leute, die ineinander reinfahren und die sich die Schläger gegenseitig weghauen, wenn du nicht irgendwie Experte bist für den Sport. Das ist das eine, was mich interessiert. Also wie sozusagen trainiert ihr eure Reaktionsschnelligkeit? Und das zweite ist, ich kann mich erinnern vor allem bei Marco Sturm, der eben seine Karriere schon hinter sich hat, Trainer ist und nicht wie Philipp Gruber oder wie im Podcast an dem Tor steht, sondern Marco war Feldspieler und er hat sich so viel an seinem Körper ruiniert durch den Sport. Also richtig krass, was das auch für den Körper bedeutet, diesen Sport auszuüben. Und das würde mich als zweites interessieren. Also Reaktionsschnelligkeit, wie trainiert man die? Und dann aber auch, wie trainiert man, dass dieser Sport dem Körper einfach so viel abverlangt? Wie macht ihr das?
Also für die erste Frage würde ich sagen, dass es einfach jahrelanges Training ist. Ja, also die Reaktionsschnelligkeit kommt nicht einfach so. Das ist hartes und langes Training. Und ich würde auch sagen, Eishockey ist einfach so facettenreich. Da sind so viele Skills, die du meistern musst. Das erfordert einfach viel, viele verschiedene Übungen und jahrelanges Training.
Habt ihr denn so Reaktionsschnelligkeitstraining? Also zum Beispiel, dass einer euch ganz viele Bälle zuwirft und ihr müsst Sit-Ups machen, oder ich denke mir nur gerade irgendwelche Übungen aus. Also gibt es was ihr dann sozusagen auf dem Trocknen macht, um eure Reaktionsschnelligkeit irgendwie zu verbessern?
Nein, also es machen eigentlich nur Torhüter, machen so Reaktionstraining.
Ah, okay.
Also die machen richtig viel Reaktionstraining, aber bei den anderen Spielern ist da jetzt nicht so viel Reaktionstraining mit dabei.
Okay, verstehe.
Ich habe das Gefühl, wir waren auch immer als Kinder schon ziemlich sportlich und wir waren immer gut in allen Sportarten, die wir ausprobiert haben. Und ich habe das Gefühl, das hat einfach auch viel geholfen mit Eishockey, weil das so ein ganz Körper- und Rundum-Sport ist. Zu den Verletzungen, also für mich jetzt zum Glück hatte ich jetzt noch nie so richtig große Verletzungen. Und ich würde sagen, da ist im Frauensport auch noch ein bisschen besser sozusagen auch für unsere Körper als bei den Männern, weil bei denen ist ja auch wirklich jeder Check erlaubt, yeah. Und bei uns gibt es da ein bisschen mehr Regeln. Aber ich meine, wir haben trotzdem sehr viele Verletzungen und ich habe das Gefühl, bei Eishockey ist da auch richtig viel so Kreuzband und sowas mit dabei. Und da, ich meine, Lilly hatte auch schon eine Verletzung. Also ich glaube, vor 2 Jahren habe ich mich direkt vor der WM bei einem Vorbereitungsspiel verletzt. Und da hieß es dann auch, dass mein hinteres Kreuzband beschädigt wurde. Aber ich hatte da noch Glück, weil so Kreuzbandrisse können auch karriereendend sein.
Mhm.
Deswegen hatte ich da noch Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Aber als Eishockeyspieler machen wir auch viele Mobility-Sachen, damit dein Körper mehr dagegen halten kann, würde ich sagen. Und das bereitet einen einfach besser auf Verletzungen auch vor. Ja, und wir hatten auch beide schon richtig viele Schulter-Eckgelenk-Verletzungen. Aber wir haben, seitdem wir am College gespielt haben, haben wir viel mehr so Kraftübungen für den Oberkörper gemacht. Und dadurch geht auch dein Verletzungsrisiko runter.
Oh, okay, krass.
Aber die Verletzungen sind auch ziemlich Eishockey-abhängig, weil es ist immer dieser Abstand von der Bande. Und wenn man dann reinfällt mit der Schulter, und deswegen ist es ziemlich so kommen in Eishockey mit der Schulter.
Oh.
Also in das Plexiglas rein, rammst du dann so rein. Und Schultereck heißt, dass das außen am Schulterknochen ist? Oder was bedeutet Schulterecke?
Ja, also beim Schultereckgelenk, also der AC-Joint, da ist so ein Band, was es so zusammenhält. Und wenn du mit der Schulter reinfällst, dann wird dieses Band entweder leiert sich das aus oder du kannst es dir auch durchreißen.
Katalina, wir haben beide unsere Hand so an der Schulter, um es irgendwie nachzuspüren. Und ich habe auch gerade nochmal Kreuzbänder mir angeguckt, einfach so eine Visualisierung. Die stehen ja tatsächlich im Knie über Kreuz und das hintere Kreuzband ist wahrscheinlich auch noch viel schwerer ranzukommen, weil es wirklich so innen drin irgendwie ist. Und das ist ja crazy, dass ihr dann auch so viele Ärzte konsultiert und die euch unterschiedliche Sachen erzählen. Und man sieht wieder, wie ihr seid ja Anfang 20, ne? Also wie früh das in dem Sport schon losgeht, dass man sich echt über seinen Körper viele, viele Gedanken machen muss. Aber Katharina, das mich irgendwie beruhigt hat, weil ich mich da bei Marco und Philipp wirklich noch sehr, sehr dran erinnere, wie heftig ich das fand, wie die ihre Körper schinden ist, dass das im Frauen-Eishockey da wenigstens ein bisschen kleineres Risiko ist, dass man sich so komplett zerstört über die Karriere hinweg.
Ja, genau. Also es rumst insgesamt etwas weniger bei euch, oder?
Ja, aber ich würde auch sagen, dass es jetzt mehr wird. Also auch am College wird nicht mehr so viel gepfiffen wie in Deutschland. Deswegen ist auf jeden Fall schon viel mehr hier erlaubt mit Checken. Und es gibt jetzt auch Regeländerungen in Deutschland und auch in Schweden. Und jetzt auch in der neuen professionellen Liga in den USA sind die Regeländerungen so, dass jetzt auch Checks erlaubt sind. Also das Frauen-Eishockey ist schon so mehr auf dem Weg, genau die gleichen Regeln zu haben wie das Männer-Eishockey.
Und vorher war es einfach nicht erlaubt, weil es im Prinzip direkt abgepfiffen wurde, richtig? Und ihr dann Zeitstrafen bekommen habt oder?
Ja.
Okay. Und jetzt ändert sich das gerade.
Warum? Warum ändert sich das? Ist das, damit es im Fernsehen besser rüberkommt oder weil die Fans das so wollen oder?
Also ich denke schon, dass die Fans das schon unterhalten finden, wenn es ein bisschen mehr, wenn ein bisschen mehr Checken erlaubt ist. Aber ich finde auch, dass teilweise ein bisschen zu viel gepfiffen wurde beim Frauen-Eishockey und es unterbricht so voll das Spiel und den Flow. Und ich finde das mittlerweile, also bei uns am College ist es schon besser, weil es einfach mehr Flow hat im Spiel, wenn nicht so die ganze Zeit abgepfiffen wird für Strafen. Ja, und ich glaube, es geht auch einfach insgesamt darum, dass das Frauen-Eishockey und das Männer-Eishockey gleich ist und nicht, dass die Frauen irgendwie andere Regeln bekommen. Also ich glaube, es geht dann auch so ein bisschen um die Gleichberechtigung, Gleichstellung.
Das heißt, es gehört für euch schon auch irgendwie dazu. Also verkürzt könnte man sagen, so ein bisschen prügeln gehört schon auch zum Eishockey dazu. Ihr grinst beide richtig breit jetzt bei der Frage.
Ja, also ich meine, ich bin beim Prügeln jetzt nicht so mit dabei, aber da gibt es schon andere Kandidaten auch hier in meinem Team.
Aber Lilly schon, oder was?
Der Evil Twin.
Ja, genau, ich bin da dabei.
Ja, weil ich habe mich auch gefragt, also ich habe mir eine Podcast-Folge angehört von eurer Kollegin Niki Hadraschek und die wurde auch auf YouTube hochgeladen und da ging es auch um die Nationalmannschaft und Olympia und das Qualifikationsturnier. Und darunter stand irgendwie direkt ein Kommentar, ich würde mal vermuten, männlicher Absender. Sorry, auch wenn ich jetzt doofe Kommentare lesen werde, Frauen-Eishockey ist für mich kein echtes Eishockey. Sehr viele Rechtschreibfehler auch da drin. Ich habe den Kommentar hier reinkopiert, einfach mal in unser Doc. Keine Checks, keine Fights und auch voll vergitterte Helme, außer bei Verletzungen. Das gehört für mich nicht zum Eishockey. Ich finde den jetzt ein bisschen problematisch, den Kommentar, weil er vielleicht auch etwas Shovi-mäßig daherkommt. Was macht es mit euch, wenn ihr solche Kommentare lest?
Ja, also ich meine, solche Kommentare liest man leider ziemlich oft, deswegen, keine Ahnung, sind wir schon ziemlich daran gewöhnt, aber ich meine, es gibt einfach noch viele Unterschiede auch im Frauen- und Männer-Eishockey und ich habe das Gefühl, es gehört ein bisschen mehr zum Männer-Eishockey dazu, weil die halt auch einfach Geld verdienen und wir nicht.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, bei Männerspielen bezahlst du für die Unterhaltung, aber bei uns, wir verdienen ja kein Geld. Und ich meine, ob wir jetzt einen Visier tragen oder einen Gitter, ändert jetzt nichts an der Sportart. Also ich finde eher, dass die Kommentare dann manchmal auch schon ziemlich unterhaltsam sind, weil es halt einfach nicht mal Sinn macht.
Ja, es ist natürlich auch total respektlos und unterstellt irgendwie, dass es nur, weil man sich jetzt nicht die ganze Zeit da prügeln und alle andauernd vom Feld gestellt werden wegen Aggression, dass der Sport irgendwie weniger wert ist. Aber das heißt, ihr seid schon viel auch, ihr müsst euch solche Kommentare viel anhören. Wird man da irgendwann, stumpft man da so ein bisschen ab oder sagt einfach, okay, red weiter, das macht mir gar nichts?
Leider gibt's schon noch viele Leute, die Frauensport insgesamt nicht unterstützen und da eher so Hate-Kommentare abgeben. Also ich meine, klar höre ich jetzt die Kommentare nicht gerne, aber gleichzeitig lasse ich mich da jetzt auch gar nicht beeinflussen. Also wir sind schon ein bisschen gewöhnt, aber gleichzeitig finde ich, dass Frauen-Eishockey und auch Frauensportarten insgesamt werden immer populärer und das zeigt halt auch einfach, dass diese Kommentare überhaupt nichts bedeuten.
Also ich habe jetzt nochmal, muss ich nochmal einhaken hier zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Catalina, die so eine großartige Übersicht hat über Frauensport, hat uns super viele coole Sportlerinnen jetzt schon in den Podcast eingeladen. Und das Thema Geld ist immer ein Riesenthema. Und bei den Basketballerinnen führt es dann dazu, dass sie dann in der Sommerpause, wenn die Männer sich ausruhen, so ungefähr gehen die irgendwie nach China oder nach sonst wohin und spielen da weiter. Jetzt gerade haben wir mit einer Volleyballerin gesprochen, die gesagt hat, ja, ich komme schon so ungefähr über die Runden in den USA. Und ihr habt jetzt gerade gesagt, wir kriegen kein Geld dafür. Moment mal. Also, what? Wieso verdient ihr denn kein Geld?
Also, zum Beispiel in der Frauenbundesliga jetzt in Deutschland verdienst du kein Geld, sondern als wir dort gespielt haben, mussten wir noch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, What? Um in dem Club, also in dem Verein zu sein. Und deswegen, ja,
oh, wow.
Deswegen habe ich das Gefühl, ist halt auch einfach noch ziemlich verschieden. Und ich meine, in den USA jetzt hier am College können wir auch noch gar kein Geld verdienen. Das ist dann sozusagen, also weil die Unis in den USA so teuer sind, kannst du halt hier Stipendien kriegen. Und dadurch haben halt Lilly und ich jetzt ein Vollstipendium hier bekommen. Was heißt, wir haben halt keine Kosten, die wir übernehmen müssen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir irgendwas verdienen. Und jetzt gibt's diese neue professionelle Liga hier in USA, die für Frauen, die heißt PWHL. Und das ist jetzt das erste Mal, dass Frauen halt richtig Geld verdienen können im Eishockey.
Und ist das ein Ziel für euch, in diese Liga zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Liga wurde jetzt vor 2 Jahren gegründet. Also ist jetzt die 2. Saison, die sie spielen. Was heißt, die haben gerade 6 Teams. Und es ist gerade sehr schwer, da reinzukommen, weil einfach nur Team USA und Kanada Spielerinnen für die Liga spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel für uns. Und ich würde mal sagen, mit Olympia und Nationalmannschaft sind wir da auf dem richtigen Weg.
Gerade ein Artikel gefunden hier von der Deutschen Welle, wo steht, die Gehälter werden in der Liga liegen zwischen 35 und 80k, excluding bonuses, whatever that means, weil wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie in die Playoffs kommt oder so. Also 35k ist ja auch eher ein, das ist eher ein Minimum Range.
Ja, genau. Also ich würde sagen, alle verdienen eigentlich gerade 35, bis auf die Top-Spieler, die du in USA und Kanada kennst. Und deswegen, also das Gehalt, was du gerade kriegst, damit kommst du so um die Runden, aber das ist jetzt auch kein krasses Gehalt.
Eine Aufwandsentschädigung.
Aber Vollstipendium, ihr habt gesagt, ihr habt keine Kosten. Heißt das dann auch, dass ihr jetzt das, was ihr als an Nahrung braucht oder wenn ihr irgendwie Wäsche wascht oder so, wird euch das auch bezahlt?
Ja, genau. Also unsere ganzen Lebenskosten werden sozusagen hier übernommen. Also unser Apartment, unser Essen. Ja, also aber wenn man sich hier mal so die Summen anschaut, die man bezahlen muss, um hier zur Uni zu gehen und Eishockey zu spielen, ist auch einfach unbezahlbar, wenn man da mal genau drauf schaut. Also ich glaube, für BU ein Jahr, also Boston University, für einen International Student kostet 100.000.
Was studiert ihr denn eigentlich?
Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Was studiert ihr denn eigentlich? Was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag außer Eishockey spielen?
Und besucht ihr auch Kurse oder seid ihr vor allem zum Eishockey spielen da?
Unser erstes Jahr sind wir nach Maine gegangen an die Uni und haben dort uns auf Eishockey fokussiert. Aber die Schule, also die Uni war so leicht, dass wir uns dachten, ey, wir müssen irgendwo anders hingehen, weil die Uni war leichter als unsere Highschool, also in Deutschland, würde ich mal sagen. Und wir wollen immer noch gleichzeitig ein gutes Studium belegen. Deswegen sind wir dann nach Boston University gegangen, auch weil das Eishockey besser war, aber auch weil die Schule, also die Uni viel besser ist. Und dann haben wir uns einfach angeguckt, wofür die Uni bekannt ist, also für welchen Studiengang. Und BU ist bekannt für Business, also sind wir gerade beide in der Business School. Das ist halt einfach mehr so ein Rundum-Studiengang, der hier gut anerkannt wird, aber auch in Deutschland.
Mhm. Und ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt einen ziemlichen Culture-Shock erlebt, als ihr in die USA gegangen seid, an die Highschool oder zum College. Was war das, was euch am meisten geschockt hat, wo ihr gedacht habt, da ist nicht wahr, dass das jetzt hier wirklich so läuft?
Also für mich war es ziemlich schockierend, dass du wirklich überall nur mit einem Auto hingekommen bist. Ich glaube, bei unserer Uni in Maine, da gab es nicht mal einen Gehweg für Fußgänger, sondern du musstest wirklich einfach mit dem Auto überall hinfahren. Ja, und dann einfach so das Essen war schon ein ziemlicher Umschwung. Auch wenn du einfach nur einkaufen gehst, also alles ist einfach so riesig hier, da musst du dich auch erstmal zurechtfinden.
Geht dir das immer noch so, Felix, dass du manchmal auf die USA guckst und denkst, what on earth? Oder bist du da mittlerweile drüber hinweg?
Nein, natürlich jetzt auch jetzt gerade, ne? Also es ist einfach ein Kontinent, es ist kein Land und es gibt so viele Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland, die wirklich schwer die man schwer verstehen kann, wenn man noch nie hier war, weil die emotionale Verbindung ist so eng, auch wenn sie gerade natürlich schwer beschädigt wird durch die Politik, dass man oft irgendwie so gedanklich die Länder so ein bisschen so gleichsetzt oder man denkt, man kennt Amerika, weil man so viele Filme oder Serien gesehen hat. Und es ist einfach ganz anders. Gerade zum Thema Autofahren. Mir hat gestern ein Freund erzählt, der von hier kommt, wie viele Menschen in USA jedes Jahr verunglücken im Auto. Bei ihm ist gerade ein Verwandter, hat sich schwer verletzt bei einem Unfall. Und ich habe dann nachgeguckt, weil ich immer fand, hey, in Deutschland, die Leute fahren Auto wie bekloppt, ja. In Deutschland passieren so viele Unfälle. Nein, in den USA ist das also auch relativ gesehen zur Bevölkerung viel krasser, weil halt, wie ihr gerade beschrieben habt, ganz viele Orte gar keine Infrastruktur haben für öffentlichen Nahverkehr oder für Straßenbahn, Busse, sonst noch was. Und auch wenn du 16 bist oder 18, fängst du halt Autofahren an, trinkst dann vielleicht was, rauchst was, keine Ahnung, und fährst halt trotzdem weiter. Und es passiert so viel, weil es einfach so ein Autoland ist, ja. Und alleine dieser Unterschied macht so viel aus zwischen unseren beiden Kulturen. Ich finde es cool, dass ihr das gerade so beschrieben habt. Es ist wirklich ein Kulturschock. Ich glaube auch in die andere Richtung. Also das ist bei beiden so. Und wie geht's euch denn mit der berühmten amerikanischen Ernährung? Also wie kriegt ihr das denn hin? Weil ihr seid ja darauf angewiesen, dass ihr manchmal wahrscheinlich viel auch Kohlenhydrate zu euch nehmt. Aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer nur Fast Food, sonst habt ihr ja gar keinen Power, um irgendwie Sport zu machen. Wie kriegt ihr das denn gebacken? So?
Ja, also bei uns kannst du dir auch aussuchen an der Uni, ob du einen Dining-Plan willst. Also wir haben halt verschiedene Dining-Halls, also so Mensa-mäßig, auf unserem Campus verteilt. Und wir haben aber auch eine Küche in unserem Apartment und haben uns halt entschieden dazu, dass wir lieber dann das Geld nehmen, anstatt den Dining-Plan. Und dann können wir uns mit dem Geld sozusagen einfach kochen, was wir wollen. Und ich habe das Gefühl, das klappt besser, als zu einer Dining Hall zu gehen, weil dann kannst du mehr kontrollieren, was du isst.
Ja, das glaube ich sofort. Felix, es ist wie Svenja Oswald, die letztens bei Wunderbar Together zu Gast war, die jetzt nicht an der Uni ist, sondern mitten in New York lebt und da eigentlich ja auch theoretisch den ganzen Tag Takeout mitnehmen könnte, aber sich trotzdem dafür entschieden hat, ausschließlich zu Hause zu kochen, weil sie sagt, es ist einfach gesünder. Klar, ich glaube, das kann jeder unterschreiben, der schon mal in den USA war.
Ja, ich meine, wir sind trotzdem noch ziemlich viel mit unserem Team unterwegs und dann kriegen wir halt Essen vom Team aus. Aber ich muss sagen, dass unsere Trainer und unser Staff damit schon einen guten Job machen und wir meistens gutes Essen bekommen. Aber ich muss gleichzeitig auch noch sagen, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn ich das Gleiche esse wie in Deutschland, dass ich mich trotzdem anders fühle. Also jedes Mal, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, merke ich schon, dass das Essen einfach viel besser ist.
Mhm. Interessant, ja. Wie viel habt ihr denn, bevor wir nochmal zum Schluss dann über Deutschland sprechen und die Olympiade und die WM, wie viel habt ihr denn eigentlich Zeit so für dieses College-Life? Also dafür sind die USA ja auch berühmt, für die Dorm-Partys, für die Fraternities, für das ganze Freizeitleben, für das Dating am Campus, für vielleicht auch, weiß ich nicht, jetzt gibt's ja auch viel Politik an vielen Unicampusen, wo es richtig rund geht. Wie viel Zeit habt ihr eigentlich dafür? Was kriegt ihr davon so mit?
Also ich meine, man bekommt schon ein bisschen was mit, aber ich muss auch sagen, dass unsere Uni ist jetzt nicht die größte Party-School in USA, aber gleichzeitig würde ich sagen, gibt's auf jeden Fall an jeder Uni in USA viel Party, deswegen haben wir schon noch ein Party-Life hier. Jetzt mit unserem Trainingsplan natürlich nicht so doll, aber unser Team mag es auf jeden Fall schon gerne, samstags auszugehen, deswegen bekommt man da ein bisschen was mit, aber während der Saison natürlich nur in Maßen.
Okay, seid ihr auch über 21, ihr dürft ja alles, ne?
Ja, genau. Also ich meine, manche Teams haben auch Dry Seasons, was heißt, dass die als Team während ihrer Saison nicht trinken. Aber wir haben nur eine Regel, dass du, ich glaube, 24 Stunden vorm Spiel oder nein, bisschen länger auf jeden
48
Fall, 48 Stunden vorm Spiel nichts trinkst. Aber
okay.
Ja, ich meine, wir sind da ja eh ziemlich bewusst, was wir machen. Die Partys finden dann eher statt, so
in zum Beispiel Off-Season.
Ja, oder als wir unsere Liga gewonnen haben, da gab es schon eine gute Party, aber sonst würde ich mal sagen, sind wir dann eher bodenständig während der Saison.
Ihr habt ja auch einen großen Vorteil. Ich finde, wenn man aus Deutschland kommt, hat man auch einen großen Vorteil. Man hat schon vielleicht im Zweifel viel früher Erfahrungen mit Alkohol gemacht, ne, als die Amerikaner.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Genau. Wir haben dann schon unsere Erfahrungen in Deutschland gemacht und kommen zur Uni und alle so Freshmen, also alle in unserem Team, die so das erste Mal von zu Hause weggehen, die gehen dann durch die gleiche Phase, in der wir so waren, als wir 16 waren.
Also wenn ich nochmal ganz, ganz, ganz weit die Memory Lane zurückgehe und an meine Zeit in Kansas denke, wo ich auch mit 16 war, wirklich schon relativ routiniert darin, nicht zu viel Alkohol, ein bisschen Alkohol zu trinken, aber eben auch nicht so, dass man einen kompletten Blackout fährt. Und wenn ich da an meine Mitschülerinnen und Mitschüler denke, die sich wirklich regelmäßig komplett ausgenockt haben in den Feldern und teilweise dann ohnmächtig zu Hause auf der Porch ihrer Eltern abgeliefert wurden, weil alle auch Angst vor der Polizei hatten. Ich würde sagen, da sind die Europäer einfach doch ein Stück weiter und vielleicht auch ein Stück verantwortungsvoller.
Habt ihr die dann einfach in Pickup hinten rein und dann auf dem Porch so rausgezerrt oder wie?
So I've heard. Ich war nicht dabei,
nicht.
Aber es gab da so ein paar, so ein paar Legenden.
Okay. Wie ist das bei euch so mit den Alkoholleichen im Studentenwohnheim?
Ja, also ich habe das Gefühl, wir sind dann auch eher die Verantwortungsvollen, während so die meisten Freshmen so Amerikaner, die gehen mit Alkohol ein bisschen anders um als Europäer, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich glaube, aber es macht auch einen großen Unterschied, ob du in der Stadt wohnst oder mehr auf dem Land. Also ich glaube, in der Stadt ist alles so ein bisschen gechillter hier. Auf dem Land, da gehen die schon ein bisschen mehr zur Sache, glaube ich.
Also würde ich... Würde ich aus Kansas auf jeden Fall so unterschreiben. So, Felix, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve von hier? Alkohol?
Doch, ich weiß es. Doch, ich weiß es. Verantwortungsbewusstsein. Ich habe nämlich gelesen im Kicker, welke, total coole Überschrift, finde ich. Welke Schwestern schießen DEB-Frauen zu Olympia? Ich meine, das ist doch wirklich mal eine coole Überschrift. Und da stand drin, Verantwortung habt ihr in diesem Nationalteam jetzt auch übernommen, hab's geschafft, dass die Eishockeyfrauen wieder bei Olympia sind. Das geht auf euch zurück. Auf euch beide steht da.
Ja, es ist auf jeden Fall schon ein krasses Gefühl, dass es, also wenn Leute das so übermitteln und macht einen schon so ein bisschen stolz auch, dass wir das leisten konnten. Und natürlich jetzt einfach nur viel Vorfreude auf Olympia nächstes Jahr. Also kann es auch immer noch gar nicht ganz glauben.
Und ihr habt ja auch einen Trainer, der aus von dieser Seite des Atlantiks kommt, oder?
Ja, genau. Also der Jeff, unser Nationaltrainer, der kommt aus Kanada. Deswegen, der spricht auch mit uns allen Englisch, was dann manchmal ein bisschen lustig wird, wenn so die Worlds colliden und so, manche sprechen Deutsch, manche sprechen Englisch und dann wird das mixt es sich manchmal so in so einen Denglisch.
Und haben eure Nationalmannschaftskolleginnen auch Auslandserfahrungen? Spielen die auch auf der ganzen Welt oder spielen die vor allem in der Bundesliga? Wo sind die so unterwegs?
Also es gibt viele, die Übersee spielen. Auch mein Roommate bei der Nationalmannschaft spielt für RPI, was
auch ein College
ja,
ist.
Ja, auch ein College ist in Upstate New York. Und dann gibt es noch Svenja, die spielt für St. Cloud und Nina Jobsmith für Duluth. Und dann das sind alles Colleges in den USA. Und dann haben wir so die Hälfte von unserem Team spielt noch in der Frauenbundesliga in Deutschland. Und dann haben wir noch ein paar Spieler in Schweden oder jetzt auch zwei in der neuen Pro-Liga in den USA. Also wir haben so einen 50-50-Mix, würde ich sagen.
Okay, okay. Aber die Mitspielerinnen, also so wie ihr, holen sich dann schon auch viel von dem Training und der Spielinspiration in den USA ab.
Ja, ich glaube, die jüngeren Spieler jetzt auch werden ein bisschen inspiriert, auch den Schritt zu wagen, in die USA zu gehen. Und ich habe auch schon mit mehreren gesprochen, so jüngeren Spielerinnen, die Interesse zeigen, auch ans College zu gehen.
Muss man ans College, wenn man richtig gut werden will?
Also müssen auf jeden Fall nicht, weil wir haben ja auch viele in Deutschland, die es dort geschafft haben und denen es dort gut gefällt. Aber ich habe das Gefühl, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Und für uns ging der halt übers College. Und ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, weil das College uns einfach so viel weitergeholfen hat.
Und jetzt habt ihr, nur um das nochmal zu verstehen auch, also ihr habt nächstes Jahr 2026 Olympia auf dem Kalender. Und jetzt vorher steigt noch die WM. Und die WM, wie special ist das für euch, damit zu spielen?
Auf jeden Fall immer special, eine WM zu spielen und Deutschland zu repräsentieren. Deswegen auf jeden Fall viel Vorfreude für die WM auch. Und ich würde mal sagen, das ist so unser letzter Test vor Olympia. Also ist schon mal noch mal gut, sich mit anderen Ländern zu messen. Deswegen wird es auf jeden Fall gut für uns sein, als Team zusammenzukommen und gegen andere Länder zu spielen, einfach als Vorbereitung für Olympia.
Mhm. Was rechnet ihr euch für Chancen aus?
Ja, auf jeden Fall gute Chancen. Also ich glaube, wir haben schon bewiesen als Team, dass wir nicht nur dabei sind, sondern auch versuchen, keine Ahnung, also auf jeden Fall so Quarterfinals ist unser Ziel. Und das haben wir letztes Jahr geschafft und da wurden wir Gruppenerster in Gruppe B, was ziemlich cool war. Und ich glaube, der nächste Schritt ist so, in die Gruppe A zu kommen. Und ja, von da kannst du noch aufwärts gehen, würde ich mal sagen.
Wo seht ihr die größten Chancen eures Teams gerade?
Eine Stärke von unserem Team ist, dass wir haben sehr viele verschiedene Spieler, die in verschiedenen Orten spielen auf der ganzen Welt. Aber jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, was nicht so oft ist, also dass unser ganzes Team zusammenkommt, dann sind wir trotzdem so eine vereinte Gruppe und spielen so, als wären wir, hätten wir das ganze Jahr über zusammen gespielt. Also ich glaube, es ist schon eine Ausnahme, wie gut unser Team zusammenspielt, wenn wir zusammenkommen. Halt auch einfach unsere Teamdynamik. Also ich finde, unser Team
ist einfach vielfältig.
Ja, ist sehr vielfältig. Wir haben richtig viele gute Reihen, also sehr viel Tiefe in unserem Team.
Ihr müsst in die Vorlesung, ne? Oder was habt ihr jetzt als nächstes auf dem Stundenplan? Was für ein Fach?
Corporate Finance.
Oh, mal was easy, mal was leichtes zwischendurch.
Und danach auch noch Statistics.
Ah, okay. Oh wow, oh Gott, Statistik. Katharina, ich weiß nicht, musstest du auch Grundkursstatistik machen?
Oh ja, ja. Klar.
Das können wir vielleicht mal anders mal in Ruhe besprechen, aber ich habe...
Das habe ich direkt wieder alles vergessen, aussortiert nach dem Studium.
Was ich noch für unsere, auch alle, die uns zuhören, also nur verständlich machen will, weil wir haben jetzt über eure Nasen gesprochen am Anfang, aber darüber, dass ihr euch wirklich extrem ähnlich seht, ihr habt ähnliche Stimmen, ähnliche Statur und ihr seid zusammen auf dem Eis und nicht jedem wird klar sein, wo der Center und wo der Außenspieler von euch beiden ist. Wenn wir dann einschalten, ich glaube, es ist Anfang Mai, die WM, ein paar Tagen, wie können wir euch denn auf dem Eis auseinanderhalten? Ist das die Rückennummer? Oder und wer wenn ja, wer spielt was?
Ja, also ich bin Lilly und ich habe Nummer 23 auf dem Eis und ich bin Mittelstürmerin. Also Nummer ist wahrscheinlich am einfachsten so mit dem Helm, weil da sieht man ja nicht mal wirklich das Gesicht sehr gut. Deswegen.
Ja. Eben. Also Lilly Nummer 23.
Und ich habe die Nummer 13 und ich bin bei der Nationalmannschaft, werde ich jetzt rechts außen spielen.
Jetzt habt ihr auch noch beide eine 3, ich glaub's ja nicht, ey.
Ja, unsere Nummern haben wir irgendwann mal aufeinander abgestimmt, einfach nur so als Twin-Nummern.
Krass.
Und sind dann irgendwie dabei geblieben, also wir fanden es irgendwie cool. So.
Welches Trikot hängt denn hinten an der Wand eigentlich im Dorm? Von wem ist das?
Das ist mein Trikot und ich glaube, das ist von der letzten WM. Ja, ja, genau.
Das war übrigens gerade Luisa, die das gesagt hat.
Ja, genau.
Also die Nummer 13. Okay, und das heißt, Luisa, wenn du morgens aufstehst, wenn du aufwachst, ist das Erste, worauf du guckst, ist dein WM-Trikot?
Ach,
ja, schon. Also ich habe einfach das Ziel vor Augen, morgens, wenn ich aufstehe, motiviert mich dann auch zum Training zu gehen. Aber ja, also ich glaube, das ist auch wie so alles, was man so in seinem Zimmer hängt. So am Anfang sieht man es und dann irgendwann ist man sich manchmal gar nicht mehr so bewusst, dass es noch genau da hängt. Aber
ja, was hängt bei dir, Lilly?
Ich habe auch ein Trikot, aber das ist unser weißes WM-Trikot. Und dann noch ein paar Drawings und ein paar Bilder. Ja, ich hab auch noch ein paar so Bilder und so hier in meinem Zimmer, was man jetzt gerade nicht sieht. Wir mögen beide Kunst auch ziemlich gerne. Deswegen hängen wir dann immer mal Sachen auf, die wir halt malen oder irgendwelche Projekte, die wir machen.
Hammer. Kunst mögende Eishockey Twins, ey, das ist für unseren Podcast wirklich eine besondere Ehre, dass ihr euch beide heute Zeit genommen habt. Katalina, die letzte Frage ist deine.
Ja, ich muss dich zuerst noch ganz leicht korrigieren. Und zwar findet die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen nicht im Mai statt, sondern schon im April. Und zwar geht es am 9. April los und bis zum 20. und wird übertragen auf Magenta Sport. Man kann sich das also sogar angucken.
Okay, Magenta Sport, ihr habt es gehört. Ihr könnt jetzt Sponsor werden von Wunderbar Together. Das heißt, es wird ganz, ganz knapp mit der Veröffentlichung dieses Podcasts, weil wir uns ja wirklich ganz kurz vor dem Start der WM jetzt treffen, aber wir versuchen das noch irgendwie hinzukriegen. Katalina, I trust in you.
Das schaffen wir.
Wir fragen natürlich immer am Schluss, wo seht ihr denn eure Zukunft, ihr beiden? Seht ihr die, auf welcher Seite des Atlantiks seht ihr euch?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, darauf haben wir jetzt noch keine genaue Antwort. Also für Eishockey ist hier drüben auf jeden Fall cool und eine gute Erfahrung, aber wenn es dann langfristig wird, dann kann ich mich auch wieder in Europa irgendwo sehen. Deswegen mal gucken.
Und bei dir, Luisa?
Also ich meine, ich glaube, so im Eishockey haben wir jetzt unseren Weg so zusammen, also uns dazu zusammen entschlossen, unseren Weg zusammen zu gehen. Deswegen denke ich mal, solange wir Eishockey spielen, ist unser Weg eher auf der Seite hier vom Atlantik zusammen. Aber dann in der Zukunft weiß man ja nie, was passiert. Deswegen, ich könnte mich auch wieder in Deutschland sehen. Ich glaube nur, dass solange ich Eishockey spiele, mein Weg sich wahrscheinlich so lange noch hier fortsetzt.
Wir wünschen auf euch jeden Fall, also dass ihr also einfach weiter rockt und weiter die Eishockey-Frauen, egal ob es die amerikanischen oder die deutschen sind, in den Himmel schießt und in die Turniere rein und dann zum Sieg schießt. Und ich bin so froh, dass ihr euch heute Zeit genommen habt vor der Corporate Finance Vorlesung. Jesus Christ.
Und Statistics.
Ja, haben wir gerne gemacht.
Vielen, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt einfach so raus, weil ich glaube, eure Vorlesung hat in diesem Moment schon begonnen. We are so sorry.
Yeah, I was on this really famous German podcast, you know. I couldn't. Sorry.
Wir drücken alle Daumen, die wir haben, natürlich, für die nächsten Wochen. Und dann auch.
Verletzungsfrei.
Verletzungsfrei, genau. Und dann drücken wir natürlich auch die Daumen und werden das auf jeden Fall verfolgen für die Olympischen Spiele. Februar 2026. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Lilly und Luisa Welke. Dankeschön.
Es hat uns auf jeden Fall sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke euch beiden.